SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Letzte Woche hat die Arbeiterwohlfahrt angekündigt, ihr Seniorenheim in Elversberg zu schließen. Doch nicht nur das, auch das Angebot im ambulanten Pflegedienst will die AWO einstampfen. Begründet wird das damit, dass dieser Bereich immer wieder im Minus liegt. Die Kosten, also die Einnahmen, übersteigen, es sich einfach nicht rentiert. Anlass für uns, die Situation genauer anzuschauen. Ja, wie steht's denn um die ambulante Pflege im Saarland? Das hat sich SR3-Reporter Markus Persson angeschaut, ist jetzt bei mir im Studio. Ja, Markus, wie hat sich denn die ambulante Pflege entwickelt bei uns? Weil am liebsten wollen ja die meisten Menschen zu Hause betreut werden.
Ja, und das sieht man tatsächlich auch an den Zahlen. Also wenn man jetzt sich einfach mal die deutschlandweiten Zahlen anschaut, da ist die ambulante Pflege in den letzten 20 Jahren immer wichtiger geworden. Deutschlandweit gibt es mittlerweile rund 17.500 ambulante Pflegedienste und die kümmern sich ja doch um immerhin fast knapp 2 Millionen Patienten. Und dann gibt es außerdem noch 500.000 Pflegerinnen und Pflegerinnen, die in diesen Diensten beschäftigt sind. Das ist also auch ein wichtiger Arbeitsfaktor und also ein wichtiger Job, den es da gibt. Mhm. Und die aktuellsten Zahlen aus dem Saarland, die sind leider von 2021. Die neue Statistik, die wird jetzt gerade erst erstellt. Und da hatten wir hier im Saarland 133 ambulante Pflegedienste und die haben hier rund 13.000 Patienten betreut.
Ja, klingt ja nach ordentlich Bedarf. Funktioniert das auch? Reicht das, um diesen Bedarf zu decken, das, was wir gerade haben?
Also ich würde sagen, in der Theorie ja. Aber, also in einer Umfrage jetzt von der Diakonie Deutschland, die ich eben noch gefunden habe, die war Ende letzten Jahres durchgeführt worden, da wurde schon erheblich Alarm geschlagen. Die haben nämlich gesagt, dass mehr als die Hälfte dieser ambulanten Dienste defizitär arbeitet. Also der Grund, warum die AWO jetzt ihren auch einstampfen will, also dass die immer im Minus liegen. Die begründen das damit, dass sie sagen, die Personalkosten und die Sachkosten für diese Pflegeleistungen, die sind immer höher geworden, aber gleichzeitig gibt es nicht mehr Geld von den Kassen. Und dann kritisieren sie auch die Zahlungsmoral von den Pflege- und Sozialkassen beziehungsweise von den Kommunen. Die müssen ja manchmal auch einspringen dann und das bezahlen. Und die sagen, die lassen sich da immer sehr viel Zeit. Und ja, das bedeutet dann, dass die sehr lange auf ihr Geld warten und dann manchmal im Minus abschließen oder immer häufiger.
Und was bedeutet das, wenn die AWO hier im Saarland jetzt sagt, wir ziehen uns aus der ambulanten Pflege zurück?
Naja gut, erstmal ganz banal. Da gibt es jetzt 300 Pflegebedürftige, die das in Anspruch genommen haben, diesen ambulanten Dienst. Und die brauchen jetzt einen neuen. Die AWO hat jetzt auch gesagt, also man will diesen Betroffenen helfen, die man vorher betreut hat und will gemeinsam dann neue Pflegedienste suchen, die diese Aufgabe übernehmen. Aber wie einfach oder schwer das wird, das muss man jetzt mal gucken, also wie schnell die da eine Lösung finden können.
Was sagt denn das Sozialministerium dazu, beziehungsweise der Pflegebeauftragte des Landes zu der ambulanten Pflege bei uns? Und was passiert vor allem auch mit den Mitarbeitenden von AWO?
Ja, also ich sag's mal so, also der Pflegebeauftragte, den habe ich noch nicht erreicht. Ich hoffe, mit dem noch später sprechen zu können. Aber ich bin mir relativ sicher, dass man im Sozialministerium nicht begeistert sein kann. Man war ja auch von der Schließung von dem Pflegeheim nicht begeistert und hat das auch schon scharf kritisiert.
In Elversberg,
das. Genau, richtig. Und ja, was die AWO-Mitarbeiter angeht, da sind 65 Mitarbeiter beschäftigt im ambulanten Dienst und ja, die sollen jetzt Jobangebote in anderen Einrichtungen bekommen. Jetzt muss man mal abwarten, ob die das annehmen wollen oder nicht, denn das hat mir auch die Diakonie Saar vorhin nochmal im Gespräch gesagt. Der ambulante Pflegedienst ist bei den Pflegedienstleistern, also bei den Pflegern und Pflegerinnen, super beliebt, weil er nämlich nicht dieses Dreischichtsystem hat wie in einem Pflegeheim. Also da muss man mal gucken, ob die AWO-Beschäftigten dann jetzt vom ambulanten Dienst wirklich in ein Pflegeheim wechseln wollen oder ob sie sich vielleicht auch einen Job bei einem anderen ambulanten Pflegedienst suchen.
Die AWO im Saarland stampft die ambulante Pflege zusammen. Ende des Jahres heißt es schon. Das heißt, um die 300 pflegebedürftige Menschen müssen sich einen neuen Pflegedienst suchen. Markus Persson hatte die Hintergründe für uns. Umgestürzte Bäume. In diesem Jahr bei uns im Saarland keine Seltenheit. Ob jetzt durch den vielen Regen, durch Wind oder Hochwasser. Ein Glück, wenn dabei niemandem was passiert. So ein umgestürzter Baum kann ganz schön Ärger machen, wenn er was kaputt macht zum Beispiel. Oft streiten sich dann die Besitzer oder die Geschädigten mit den Versicherungen. Wir haben ja zum Beispiel schon über einen Fall in Saarwellingen berichtet. Deswegen wollen wir jetzt klären, was Baumbesitzer beachten müssen und fragen bei dem Rechtsanwalt Niklas Pirong nach. Hallo Herr Pirong erstmal.
Grüß Sie.
Ja, wenn so ein Baum von meinem Grundstück umfällt in den Nachbarsgarten, dort was kaputt macht, wer muss denn dafür zahlen? Wer ist da zuständig?
In dem Fall ist grundsätzlich der Eigentümer des Grundstücks verpflichtet, den Schaden zu ersetzen. Es kann allerdings sein, dass der Nachbar sich von der Haftung freizeichnen kann, indem er nachweist, dass er seiner Verkehrssicherungspflicht nachgekommen ist in ausreichendem Maße.
Also Sie meinen der Nachbar oder ich? In dem Beispiel gehört mir der Baum.
Genau, da müssen Sie nachweisen, dass Sie Ihrer Verkehrssicherungspflicht nachgekommen sind, indem Sie nachweisen, dass Sie den Baum regelmäßig haben kontrollieren lassen durch einen Fachbetrieb und dadurch den Nachweis erbracht haben, dass der Baum standsicher ist bzw. widerstandsfähig.
Das heißt, dass er nicht irgendwie von innen verschimmelt ist oder morsch geworden ist. Aber jetzt mal im Ernst. Muss man seine Bäume regelmäßig von Fachleuten kontrollieren lassen? Das macht doch keiner, oder?
Es kommt drauf an. Also wenn sich mir der Eindruck aufdrängt, dass der Baum eventuell beschädigt ist oder ich von außen sehe, dass der Baum morsch ist, muss ich den kontrollieren lassen. Man muss natürlich nur die Maßnahmen vornehmen, die für einen zumutbar sind.
Okay, gut, verstehe. Was muss ich denn als Baumbesitzer noch alles beachten? Also welche Pflichten habe ich, wenn ich so einen Baum auf meinem Grundstück stehen habe?
Die Sache mit den Grundstücksgrenzen bzw. den Abstandsflächen ist noch zu beachten. Das gilt aber insbesondere dann bei der Anpflanzung. Dort ergibt sich dann aus dem Landesrecht beispielsweise, dass gewisse Grenzabstände einzuhalten sind.
Das heißt, ich darf einfach nicht zu nah an meinen Nachbarn dran pflanzen?
Genau, das ist dann halt, wenn man den Grenzabstand eingehalten hat, geht der Gesetzgeber halt davon aus, dass der Baum weit genug von der Grenze weg ist und dann sich frei entfalten kann und dadurch auch das Nachbargrundstück dann nicht erheblich beeinträchtigt wird.
Da sprechen Sie es schon an. Bäume sind ja auch immer wieder Grund für Streit unter Nachbarn. Zum Beispiel, wenn die so groß geworden sind, dass sie auf einmal Schatten auf die Terrassen werfen der Nachbarn oder wenn Äste rüberragen. Welche Rechte habe ich denn als Nachbar dagegen vorzugehen, wenn nebenan der Baum zu groß geworden ist oder auf einmal Äste auf mein Grundstück verliert?
Also wenn der Baum auf dem Nachbargrundstück zu hoch wird und dadurch eine Verschattung des eigenen Grundstücks eintritt, hängt es maßgeblich davon ab, ob ich einen Anspruch habe auf beispielsweise Rückschnitt, ob der Baum ausschließlich auf dem Nachbargrundstück steht. Ist das der Fall, ist die Rechtsprechung des BGH eindeutig dahingehend, dass mir grundsätzlich kein Anspruch auf Rückschnitt zusteht. Außer wenn er über die Grundstücksgrenze zur Seite hinüberwächst, ist das unzulässig und dann habe ich einen Anspruch, nachdem ich den Nachbar eine angemessene Frist zum Rückschnitt gesetzt habe, dass der Baum halt bis zur Grundstücksgrenze zurückgeschnitten wird. In die Breite, in die Höhe gibt es den Anspruch grundsätzlich nicht, sofern die Grundstücksgrenzen eingehalten sind.
Wie kann ich mich denn grundsätzlich absichern, wenn ich Baumbesitzer oder Baumbesitzerin bin oder versichern? Was raten Sie da?
Sie haben natürlich die Möglichkeit, sofern das Ihre Wohngebäudeversicherung anbietet, eine Baumsturzversicherung mit abzuschließen über die Wohngebäude. Dann teilweise kann auch eine Schadensregulierung über die Haftpflicht vorgenommen werden. Und sollte es beispielsweise zu einem Kfz-Schaden kommen, tritt regelmäßig auch die eigene Kfz-Haftpflichtversicherung dann ein.
Das heißt, eigentlich ist man doch mit den Versicherungen, die man so hat, ganz gut abgesichert. Aber trotzdem gibt es immer wieder Ärger darum.
Sofern das mitversichert ist und eben keine höhere Gewalt vorliegt.
Verstehe, das ist dann auch nochmal was anderes. Also bei Sturm, bei Hochwasser oder bei Starkregen, da greift das dann alles wiederum nicht.
Das kommt auf den Einzelfall dann an, genau.
Das muss man sich dann genauer angucken. Vielen Dank, Niklas Pirron, Rechtsanwalt. Wir haben über die Rechte und Pflichten von Baumbesitzern gesprochen und das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Merz will es und Merz wird es machen. Als Kanzler für die CDU kandidieren, beziehungsweise die Union, bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr. Einer seiner ärgsten Konkurrenten aus der Union, Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hat den Weg am Vormittag schon freigemacht und jetzt auch CSU-Chef und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Ja, er muss mal wieder zurückstecken, macht es aber gerne, wie er behauptet.
Um es kurz zu machen, die K-Frage ist entschieden. Friedrich Merz macht's. Friedrich Merz und ich als Parteivorsitzender, wir haben beide eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. Historisch gesehen ist es aber so, dass die CDU als größere Schwester auch klar das erste Zugriffsrecht hat. Friedrich Merz als Parteivorsitzender nimmt von diesem Anrecht Gebrauch. Die CSU akzeptiert es, ich akzeptiere das. Und zwar nicht zähneknirschend, sondern, ich sage das ausdrücklich, er hat meine volle Rückendeckung und zwar, das ist wichtig, mit einer sehr hohen persönlichen Wertschätzung verbunden.
Na, da wollen wir doch noch mal gucken, ob Söder nicht doch noch vielleicht einfällt, dagegen zu schießen, wie wir es ja von ihm gewohnt sind. Vor wenigen Minuten hat er das bei einer Pressekonferenz gesagt. Damit hat sich Friedrich Merz durchgesetzt. Und wo man vorher Streit und Diskussion vermutet hat, da geht es jetzt darum zu zeigen, dass man sich einig ist. Dazu jetzt der Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz.
Wir gehen mit großer Zuversicht in die Bundestagswahl 2020. 25. Und deswegen, lieber Markus, wirklich sehr herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit in den letzten zweieinhalb, fast drei Jahren und auf gute weitere Zusammenarbeit, vor allem in der vor uns liegenden Zeit, dann aber auch gemeinsam in der Regierungsverantwortung in Deutschland und für Deutschland. Und diesen Auftrag, den nehmen wir an.
Die K-Frage in der Union ist geklärt. CDU-Chef Merz wird 2025 für die Union bei der Bundestagswahl als Kanzlerkandidat antreten. Das bestätigen er und CSU-Chef Söder bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Gegen wen Merz zum Beispiel bei der SPD antreten muss, das ist noch nicht ganz klar. Bundeskanzler Olaf Scholz hält es sich noch offen, aber immer lauter werden die Stimmen, dass einer, der in der Bevölkerung sehr beliebt ist, für die Sozialdemokraten anstelle von Scholz antritt und kandidiert. Und der ist heute bei uns im Saarland zu Besuch. Boris Pistorius, Verteidigungsminister in Saarlouis. Wir haben ja schon von dem hohen Besuch gesprochen, der heute im Saarland unterwegs ist. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius ist heute bei uns. Grund für den Besuch, er will sich ein Bild von der Saarlandbrigade machen. Also eine Stippvisite, kann man sagen. Aber wie das so ist, hat ein Minister dann auch noch andere Termine. Und deswegen ging es heute Morgen los mit einem Gespräch mit Ministerpräsidentin Anke Rehlinger. Heute Mittag war dann angekündigt, dass er in Saarlouis in der Grafwerder-Kaserne zu Gast sein wird. Mit dabei unser Kollege Christoph Borgans. Und von dem will ich jetzt als allererstes mal wissen, Christoph, ist er denn jetzt schon da, der Pistorius?
Ja, er ist da. Er ist sogar ein bisschen früher gekommen. Vor 40 Minuten ungefähr ist er angekommen. Die Pressevertreter haben hier alle gewartet, dass er eben zurückkommt von der Rüstungsfirma KNDS, die er sich zusammen mit Anke Rehlinger angeschaut hat. Und während der Zeit hier habe ich dann mal mit dem Hauptmann Jonas Both gesprochen, wie man sich denn so darauf vorbereitet.
Ja, es ist natürlich eine große Freude, unseren Chef hier mal persönlich vor Ort begrüßen zu dürfen und ihm auch mal zu zeigen, was wir denn eigentlich alle hier so drauf haben.
Was genau wird ihm denn gezeigt?
Wir werden zum einen unsere Verlegefähigkeit darstellen, also was uns quasi als Fallschirmjäger auszeichnet, nämlich dass wir schnell von A nach B gelangen können, um dort unseren Auftrag zu erfüllen. Außerdem werden wir darstellen, wie durchsetzungsfähig wir sind, sprich wir demonstrieren zum einen das Abseilen von Soldaten aus einem Hubschrauber, die danach ein mit Feind besetztes Gebäude angreifen und dieses erobern.
Das heißt, es wird auch laut?
Es wird heute sehr laut, es wird knallen, es wird rauchen, es wird stinken. Es wird das sein, für was wir Fallschirmjäger auch bekannt sind.
Und genau das wird jetzt jeden Moment hier losgehen. Noch werden dem Minister einige Gerätschaften gezeigt und erklärt. Er läuft quasi so verschiedene Stationen durch. Gleich wird er noch Scharfschützen sehen. Das heißt, er wird sie erstmal nicht sehen, sie sind versteckt. Und dann wird es heißen, steht mal auf. Und er wird sie dann hoffentlich überrascht sein. Zumindest ist das, was man sich hier erwartet. Denn es geht bei so einem Truppenbesuch ja auch immer darum, eben zu zeigen, was kann die Truppe. Wenn es nochmal an Reformen oder sowas geht, ist es gut, wenn der Minister weiß, was die einzelnen Truppengattungen können. Das ist ja bei der Bundeswehr immer sehr verschieden. Und gestern war ja zum Beispiel eine Artillerieschule und hat sich dort die Artillerie angeschaut. Wie gesagt, große Vorführungen geplant. Eigentlich hätten auch noch Fallschirmjäger über abspringen sollen über der Stadt, über dem Kasernengelände, ganz in der Nähe vom Minister landen. Das musste deswegen Wind abgesagt werden. Aber ansonsten steht hier noch einiges auf dem Programm. Und es hat auch ein Gespräch schon gegeben vom Brigadegeneral Andreas Steinhaus mit dem Verteidigungsminister. Das hat sogar relativ lange hingezogen. Offizielle Aussagen allerdings gibt es bisher noch nicht. Da wird es erst um 2 Uhr ein Statement geben. Dann wird man irgendwas von ihm hören. Man fragt sich natürlich, hat er irgendwas Besonderes mitgebracht? Und was so da ein bisschen im Gespräch ist, ist die Frage, wird er vielleicht was sagen zu Patria, dem Nachfolgesystem vom Transportpanzer Fuchs? Weil wenn das gebaut werden würde, wenn die Bundeswehr das nimmt, dann würde das in Freisen gebaut werden. Dort, wo er heute Morgen mit Anke Rehlinger war, in dem KNDS-Werk in Freisen. Und ja, hier bin ich jetzt mal gespannt, wie es dann gleich losgeht. Wenn es knallt, da bin ich dann hoffentlich auch noch mit dabei.
Und hast dein Mikrofon an. Vielen Dank, Christoph Borgans. Hoher Besuch, haben wir schon gesagt, bei der Saarlandbrigade heute. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius zur Stippvisite in Saarlouis. Heute Morgen wurde er in der Staatskanzlei empfangen und Christoph Borgans begleitet ihn für uns den ganzen Tag.